Rüdiger, ich habe hier eine Postkarte.
Ja.
Von Kerstin Tote.
Okay.
Weißt du, was Kerstin Tote beruflich macht?
Ich werf nur so einen Blick auf die Postkarte. Ich sehe eine Katze. Hat sie was mit Katzen zu tun?
Ja, sie ist Katzenpsychologin.
Ah.
Und Inhaberin der Website Cats in Balance.
Okay. Ich sehe da auch eine Katze. Könnte man sagen, dass sie auf einer Couch liegt, die Katze?
Ja. Könnte man sagen, genau.
Gut, also unsere Katzen liegen auch ständig auf der Couch, aber vielleicht wird diese gerade analysiert.
Ja, würdest du deine Katze zur Katzenpsychologin geben?
So weit kommt's noch, ja, so weit kommt's noch, das blöde Viech.
Vor allem würdest du 60 Euro dafür zahlen pro Stunde. Gut, ist auch ein Statement.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kultur Podcast. Spieltag 6 bei den Damen.
Das stimmt.
Ja.
Und Länderspielpause bei den Männern.
Yeah, I did it. Wir betrachten die Woche, die Welt, die Gesellschaft, die Popkultur wie ein Sittengemälde. Manchmal auch wie eine Telenovela. Aber davon sind wir eigentlich schon ein bisschen abgekommen. Ne? Telenovela war uns zu, wir brauchten eine größere Bühne. Ne?
Ja.
Das war uns zu profan. Apropos profan, ne?
Ja.
Kennst du dich mit den, also es herrscht ja bei uns, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es in ganz Deutschland so, aber bei uns an der Schule, wo unsere beiden Söhne hingehen, eine Pokémon-Manie, kann man sagen. Ne?
Ja, Pokémon sind allgegenwärtig.
Ja. Kennst du dich mittlerweile ein bisschen besser aus?
Naja, besser, aber immer noch, also lächerlich. Also lächerlich auch in Augen jedes Achtjährigen.
Hm. Ich habe auch mal vorgeschlagen, mit ihm zu spielen, aber na.
Nee, das ist nichts für dich.
Nee, aber er sagt mir dann, stell dir vor, also ich nehme jetzt mal hier was Beispiel.
Ja.
Stell dir mal vor, Jan Mega, das ist übrigens nicht...
Jan Mega ist der große Bruder von Jan Delay.
Ja, genau, ich gerade sagen, kein Hip-Hopper. Jan Mega kann mit Superschal echt nur 30 machen, aber wenn du irgendwie dreimal die 6 würfelst, dann kannst du 6 mal 180, weißt du, wie viel Schaden das ist? Und ich habe halt keine Vorstellung von diesen Dimensionen, also die Gespräche versanden immer sehr schnell.
Mhm.
Aber jetzt hat mir meine Ex-Partnerin, die Mutter des Kindes, empfohlen, ich sollte doch mal den ein oder anderen Pokémon-Film mit ihm anschauen und dann wäre ich ein bisschen stärker im Thema.
Naja, also wir waren ja schon zusammen im Kino, haben Pokémon-Film geguckt.
Ja, aber das war sehr basic.
Das war sehr basic.
Das war basic.
Was ich,
basic knowledge.
Das war basic.
Ja.
Was ich sehr gerne mag, ist, er guckt ja auch die Serie Pokémon.
Ja, da gibt's die Serie. Es gibt ja ungefähr 14.
Ach so, verstehe. Ja. Na gut, also es ist noch... Ich sehe auch immer nur so Folgenzahlen in den Hunderten.
Ja.
Was mir daran gefällt, wenn es dann wie immer zum Kampf kommt von zwei Pokémons gegeneinander, dass die Pokémons im Kampf im Grunde nur, wenn ich das richtig verstehe, ihren Namen rufen.
Die können ja auch nichts anderes als ihren Namen sagen.
Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Jan Mega nehmen, würde diese Figur im Kampf immer rufen, Jan Mega! Jan Mega!
Jetzt musst du aufpassen, sonst kommt der Glas im Nebenzimmer und korrigiert uns.
Ach so.
Ja,
ich finde, wir sollten auch während des Brennerpass immer nur rufen. Brennerpass!
Mein Name ist übrigens Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er.
Rüdiger!
Der Jan Mega unter den deutschen Podcastern.
Pass auf. Ich richte auch mehr als 30 Schaden an.
Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Er ist der lustigste Mann im Internet, zweifelsohne. Er ist der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Down, Down, Downs. Der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood. He's born free and he's Born Free. Der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist Rüdiger Rudolph und er ist der Host einer neuen Kabarett- und Stand-Up-Comedy-Show in der Berliner Distel und er wird uns jetzt gleich sagen, wann es damit losgeht. Es ist nämlich sehr bald. Rüdiger, deine Bühne.
Ja, es ist erschreckend bald. Es ist jetzt am Samstag, am 19. Oktober, um 19.30 Uhr. Ein bisschen früh, aber das ließ sich nicht anders organisieren. Um 19.30 Uhr. Beginnt KDeko, das Kabarett der Comedians.
Ja, und unter anderem ein Gast wird sein unser verehrter Sportdirektor, Max Nufka.
In der Tat, der wird da Der wird da ganz schön lossingen, glaube ich.
Also ich bin auch da, kurz vielleicht nur wegen hier Babysitterpflicht. Ja. Aber wir können uns alle sehen, wenn ihr wollt.
Das wir können uns alle sehen, das ist die Gelegenheit.
Meet the Brennerpass.
Aber ihr müsst euch beeilen, also die Karten gehen weg.
Wie warme Semmeln, ne?
Ja.
Ja, so ist es, wenn Rüdiger irgendwo auftritt.
Nicht zwingend, aber manchmal.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederein, Lava Weinting. Es ist der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Ja, genau. Jetzt haben wir den unerwarteten Anfang Pokémon eigentlich schon vorgezogen, aber kann man auch mal so ein bisschen die Struktur aufbrechen, oder?
Natürlich, dafür sind wir bekannt.
Ja. Gut. Worüber sprechen wir?
Bernie, du wirkst irgendwas anders mehr. Was hast du eigentlich die letzten Tage gemacht, Bernie?
Naja, also ich, schön, dass du fragst. Ich dachte, du fragst nie.
Ich dachte, ja.
Schon am Anfang der Sendung dachte ich das. Ich war auf einem Retreat,
ja.
Aber auf einem Individual-Retreat. Ich war im buddhistischen, also im Meditationszentrum Tapaland. Das klingt so ein bisschen wie Disneyland.
Ja.
Das ist in Oranienburg, neben Oranienburg quasi, also ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt.
Mhm.
Und habe da ein Einzelzimmer bezogen und habe da vorwiegend meditiert, gelesen und hauptsächlich aber Waldspaziergänge ausgiebigster Art unternommen.
Toll.
Und habe auch, weil er da wohnt, unseren Freund, den Gemütsmönch, getroffen. Gen einander.
Und haben auch andere Individuen da in Einzelzimmer bezogen.
Ja, das konnte ich aber nicht so genau ausmachen, was deren Aufgabe war. Also es kann sein, dass es Einzelretreater waren, die blieben definitiv länger. Es war so kein so ein Gruppenretreat jetzt wie zu machen wir zwei Wochen in Tapaland und zahl 14.000 Euro. Nein, so teuer ist es nicht. Es waren, glaube ich, Leute auch, die so Working Visits machen. Weißt du, die helfen da mit, kochen, räumen auf, machen erledigen Haushaltsgeschäfte da und dürfen dafür umsonst wohnen. Sowas gibt es da auch.
Okay.
Und es gab auch eine Frau aus Zepandik, das ist gar nicht weit weg, die mag es einfach da gerne und die zieht sich da mal ein bisschen raus aus dem Alltag und geht dafür ein paar Tage hin. So habe ich es ja auch gemacht.
Ja.
Und gibt eigentlich gar nichts Spektakuläres zu berichten, außer dass,
Wie sah denn so dein Tagesablauf aus oder wie viel, oder hat da irgendjemand, hast du immer Waldspaziergänge auch mit Leuten da zusammen gemacht oder wie?
Nee, ich war viel allein, es war mir auch wichtig allein zu sein, so mich zu sammeln, gedanklich und so, was meistens dazu führt, ich finde, wenn man irgendwo hinfährt alleine, dann ist man erst fährt man hin, Tag 1, denkt man, das ist ja schön hier, ich bin alleine, Mensch, ist ja schön, dann fangen langsam die Gedanken an und dann kommt man so ein bisschen, also mir geht es so, komme ich so ein bisschen auf die finstere Seite meiner Gedanken, analysiere so meine Probleme, bin eher defizitorientiert, fühle mich auch ein bisschen einsam und dann kommt irgendwie so nach 3-4 Tagen kommt dann so die Befreiung, die wirkliche Entspannung, aber so lange war ich ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, also reicht die Zeit? Nee,
war nur.
Steckst also drin in der Kapelle der.
Nein, zu Hause ist ja wieder besser, aber ich war viel mit finsteren Gedanken auch beschäftigt, aber auch das hilft was. Okay. Tagesablauf war einfach, ich stand auf, hab meditiert, bin zum Frühstück gegangen, hab dann einen Spaziergang gemacht oder Sport, bin dann wieder zurück, hab Snacks gegessen, weil auf Mittagessen habe ich verzichtet und gelesen, bin dann wieder raus auf den Spaziergang. War übrigens auch in diesem Tierpark Germendorf, wenn du den kennst, wo ich damals meinen Krafthirsch getroffen habe.
Ah, ja. Okay.
Habe ich wieder gesehen.
Ach, wie schön.
Ja. Er ist immer noch verdammt ruhig.
Hat dich gefragt, wie es mit der Ruhe läuft.
Ja, ich habe ihn so ein bisschen angeschaut und ihn so die Fragen gestellt, wie geht's weiter mit mir? Und er sah einfach nur so stoisch vor sich hin. Ich glaube, er hat mir gesagt.
Also kennen wir uns?
Oh nein. Das ist gemein. Hat er nicht. Ja. Aber es war ein bisschen so. Nein, es war ein bisschen, aber er hat, glaube ich, was er mir sagen wollte, war, beim ersten Mal hat er mir gesagt, bleib ruhig.
Okay.
Diesmal hat er gesagt, also, es gibt nichts Neues.
Ja.
Also, es läuft doch alles soweit.
Okay.
Den Eindruck hatte ich gar nicht. Und als ich dann so ein bisschen in skeptischer geäugt habe und auch gefragt habe, so meinst du wirklich, es läuft alles? Bist du da sicher? Hat er mich kurz angeschaut und dann kam ein kurzer durchs herbstliche Blätterdach, ein kurzer Sonnenstrahl rein. Der Hirsch hat mich kurz angeschaut, aber dann hat er gemeint, das muss auch wieder reichen. Jetzt ist wieder gut, ja? Jetzt ist wieder gut, Bernie Meyer. Ja. Jetzt beruhigen wir uns wieder.
Erwarte nicht zu viel.
Ja, und dann bin ich wieder zurück und dann, da gab es Abendessen. Abends gab es dann auch nochmal so ein Liederzirkel, wenn man so will, so ein rituelles Beisammensein. Da habe ich aber nur einmal beigewohnt. Das hat mich ein bisschen sehr an die Kirche erinnert, wo auch viel gesungen wurde. Viel mit Texten, mit denen ich nicht kannte und nicht so viel anfangen konnte. Vor allem die Texte da in diesem Kadampa-Buddhismus, die sind so schnell rezitiert, es ist fast wie Sprechgesang.
Mhm.
geliebter Shakamoni, du hast die Drang, und dann sind auch so babadam, badam, bam, so. Also es ist so richtig so schnell, so holp, so Stolperfallen, so textliche.
Okay, da muss man, okay.
Hat aber auch sonst keiner richtig mitgesungen, scheint für alle schwierig zu sein. Und dann haben wir noch, es war so eine Puja, glaube ich, nennt man das, wir haben noch so Opfergaben beigebracht, dargebracht. Wobei ich sagen muss, es hat mich ein bisschen verstört, nicht, aber es überrascht, dass jemand dem Buddha Shakyamuni irgendwie Pringles geschenkt hat und so ein Arizona-Softdrink. Gut, aber jeder gibt, was er hat, ne?
Ja. Ich bin auch irritiert.
Ja.
Gut, aber es wurde nichts Lebendiges geopfert.
Nein.
Gut, ich pack nur so.
Nein. Ein Mönch wurde der Finger abgeschnitten, aber das war's. Mhm. Was ich noch gut fand, ist, dass wir nebenan, ich war mit dem Gemütsmönch, meinem Freund, ich würde gerne sagen, ist mein Freund, ich weiß nicht, wo mein Freund ist, aber ich mag ihn gern, gern einander in dem benachbarten Forsthaus, das ist ein Lokal, ein Ausflugslokal. Das Tapaland, wo ich bin, das könnt ihr mal googeln, das ist ein altes Schloss. Mhm. Da gibt es Gelände drauf.
Ich sehe hier ein Foto, das sieht fantastisch aus.
Ja, ist es auch tatsächlich. Ja. Ich habe im Roten Rathaus gewohnt.
Okay.
Das ist tatsächlich so eine Art Nachbau vom Roten Rathaus. Mhm. Und das hier ist ein Nachbau, da war mal eine Kuppel drauf ganz früher, vom ersten Entwurf des
Reichstags.
Reichstags, ja.
Ja, das kenne ich doch.
Ja. Irre, ne?
Ja, irre.
Und es gab auch noch so ein, was früher mal so eine Art Moschee mit Minaretten war. Mhm. Das hat aber der zweite Besitzer, so ein Stahlhelm-Mitglied, natürlich die Minaretttürme abreißen lassen. Tja. Das ist die Orangerie. Also sehr schönes Gelände. Auf jeden Fall, da war nebenan so ein Ausflugslokal und da waren wir und da war der Kellner, der war ganz interessant. Das war so ein Kellner. Weißt du, es gibt so all-knowing Kellner. Mhm. Ich würde sagen, nicht übermäßig gebildet, aber trotzdem zu jedem Thema irgendwie was zu sagen.
Ja.
Und er hat dann gegeneinander so typische Fragen gestellt. Na, also was ich mich ja gefragt habe, ist, ihr sagt ja von euch selbst, ihr seid so die friedlichste Religion, wa? Mhm. Aber behaupten das nicht alle andere, dass nicht alle anderen Religionen so also auch von sich, ne? Und so ging das immer so die ganze Zeit. Und es war gar nicht unsympathisch, war halt neugierig und ein bisschen.
Das verstehe ich, der Gemütsmönch war natürlich auch als solcher zu erkennen, weil er in Tracht war.
Ja.
Genau.
Aber es war, wie der einander darauf reagiert, das ist wunderbar. Der sucht er sucht den Smalltalk, er geht dem auch entgegen, nimmt ihn und hat so eine, also tatsächlich so eine Art, ja, populistisch will ich dir nicht sagen, aber hat so eine völkisch darf man auch nicht sagen, also völkerverständige Art, mit dem zu reden und auch das einzugehen, aber mit seiner Ruhe und in sich, also die auch seiner beruhigten Stimme, du kennst ihn ja, auch das wieder so abzuflachen, dann, dass der Mann dann auch wieder irgendwann das Interesse verliert.
Das klingt fast so nach einer Pokémon-Fähigkeit.
Ja. Also das ist auf jeden Fall.
Er nimmt die Angriffsenergie und wandelt sie
zurück
um
auf den rhetorischen Angreifer.
Ja, genau.
Ja, hat mir gut gefallen.
Mhm.
Gut gefallen. Was anderes noch?
Ja, bitte.
Ich war ja 2 Tage lang ohne Handyempfang, ohne News, ohne Nachrichten. Ich war quasi digital detoxiert.
Mhm.
Das war auch ein bisschen Sinn und Zweck der Übung. Und
ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, ne?
Ist komisch, ne? Weil ich fahre hin, Autoradio, die letzte Info war noch Autoradio beim Hinfahren.
Mhm.
Und da kam Wurst, wir kommen gleich zu dem anderen, Wurstskandal, Wurst vergiftet, Leute schon dran gestorben.
Mhm.
Ja, man weiß leider nicht genau, wo die überall ist und so. Das hessische Umweltministerium hat sich da bedeckt gehalten, obwohl sie seit September Bescheid
weiß. Aber wohl viel in Krankenhäusern und Altenheimen.
Genau, ja. Mhm. Nicht so nice. Kaufe ich vielleicht nächste Woche keine Wurst.
Mhm.
Gut, 2 Tage weg vom Fenster, 2,5, fahre wieder zurück auf der Rückfahrt, Radio an, erste Meldung, Milchskandal.
Ach so, ja.
Milch versaut. Stellt sich raus, dass es quasi einen Milchhersteller gibt, einen großen, der im Prinzip alle Discounter beliefert. Alle. Die Milch, die du kaufst, egal ob Milbona oder ist immer dieselbe.
Ja,
ist exakt dieselbe.
Du, da hat mich immer Endo drüber aufgeklärt. Also auf so Tetra-Packungen kannst du, also es gibt so Nummern und ich kolportiere das ja, ich weiß jetzt, ob es stimmt. Also so, Milch wird gerne mal vor einige Zeit vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aus dem Discounter wieder zurückgebracht in die Molkerei, in das Milchwerk, in die Meierei.
Meierei sagt man nicht mehr.
Nee, Meierei sagt man nicht mehr, ne? Aber Meierei finde ich eigentlich so ein schönes Wort. Oder fühlst du dich davon angegriffen?
Nein. Daher kommt ja mein Name.
Ja, eben.
Nein.
Und wird wieder aufbereitet. Und diese Zahl gibt an, wie oft das schon passiert ist.
Kann durchaus sein, es gibt diese Zahl, das habe ich in der Reportage im Radio auch gehört. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, gucken wir mal nach der Milch. Ich habe es knapp verpasst. Also ich kaufe normalerweise nur die Biomilch von Lidl, aber ich habe diesmal die andere gekauft.
Mhm.
Und die 1,5 fetthaltige wäre es gewesen.
Ja.
Das wäre der Corpus Delicti gewesen. Ich hatte allerdings 3,5.
Ah.
Aber close but no cigar.
Gut.
Ja, und dann hat auch irgendjemand was gesagt, so ja, jetzt der Attentäter von Halle, eindeutig rechtsextremer Hintergrund. Habe ich mir auch gedacht, oh, alright, what happened?
Ja.
Ich habe lustigerweise jemanden getroffen, ich war auf einer Party. Mhm.
Was hast du denn alles gemacht, Bernie?
Am Samstag, ja, da war der gute Nils Buckelberg, mein Freund und Coworker, ist 48 geworden.
Der Gemütspodcaster.
Ja, er ist nicht 48 geworden, da hättest du eigentlich einhaken sollen.
Okay, verstehe.
Er ist jünger als ich. Und da habe ich einen getroffen, der hat da gedreht für so eine Arztserie, 300 Meter vom Tatort entfernt, in so einem verlassenen Krankenhaus. Und die mussten da eingesperrt werden von der Polizei, weil die natürlich Angst hatten, dass wenn ein Täter irgendwo hinflüchtet, der ortskundig ist, natürlich in so ein leerstehendes Gebäude. Genau, ja. Und haben wir ja festgestellt, dass die Gamer-Szene man genauer untersuchen muss.
Ja, das ist, ach, Bernie. Ja.
Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, man müsste vielleicht ein bisschen die Autofahrer-Szene ein bisschen genauer untersuchen.
Ja, oder die Autoverleiher oder Autoentleihenden oder die, wenn ich das richtig verstehe, es geht ja nicht, es ist jetzt nicht wieder diese Killerspiel-Debatte, so nach dem Motto, wer Ego-Shooter spielt. Nee, sondern es geht um die Communities. Es geht um die Communities, in der Gamer-Welt. Also was so bestimmte Chatforen bei Steam oder ich kenne mich halt nicht so richtig aus.
Also Steam ist schon auch zum Teil auch ein bisschen so ein heikles Pflaster, also so was ich so jetzt aus so Gamer Magazin auch lese, also so gewisse Gesinnungskumpels gibt's da schon
in Dings. Also darum geht's.
Ja. Mir ging's eigentlich eher darum, dass alles schon gesagt und geschrieben worden ist, ist ja auch schon ein paar Tage her. Ich wollte nur noch mal den besten Twitter Witz hervorgreifen. Ed Alios hat ein Bild von, du kennst ja das berühmte Bild von Horst Seehofer mit seiner Modelleisenbahn.
Ja, ja.
Geschrieben, wir müssen die Modelleisenbahn-Szene stärker in den Blick nehmen.
Ja, ja. Ja.
Der war gut, fand ich. Okay. Jetzt haben wir was geguckt.
Ja.
Gemeinsam oder doch getrennt? Getrennt, aber doch
irgendwie. So wie wir das gerne tun eigentlich. Ja, genau. Obwohl wir auch gerne gemeinsam ins Kino gehen.
Wir haben es ja angekündigt, dass wir es tun werden. Jetzt ist es raus. El Camino, das Breaking Bad Movie, wobei Movie trifft es nicht ganz, es ist eigentlich sind es zwei Breaking Bad Folgen und es ist nur ein Epilog.
So, ja.
Ein Epilog, der, finde ich, der Serie, seiner Erzählart und den Charakteren sehr treu bleibt.
Ja, ich wollte sagen, so fühlt es sich auch an, ja.
Aber mich so nicht so dolle vom Hocker gerissen hat.
Exakt meine Formulierung.
Es ist halt auch ein Erwartungsgame, ne? Hm. Das Leben ist ein Erwartungsgame und meine war ein bisschen höher als, aber jetzt du.
Ja, ich finde auch. Also es hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Es kommt mal kurz so ein Breaking Bad Feeling auf in manchen Momenten aufgrund der Struktur, der Erzählweise, der langsamen Erzählweise. Fühlt sich ein bisschen an wie so eine nachgereichte B-Seite von irgendeinem Album, was man immer richtig gern gehört hat.
Das ist ein guter Vergleich.
Ja, und man muss auch sagen, die Band ist ein bisschen dick geworden in der Zwischenzeit.
Jesse Plemons.
Na, alle sind älter geworden und ja, Jesse halt auch, ja.
Also Jesse Plemons ist der Schauspieler, der den jungen Nazi spielt.
Ja, der ist
merklich.
Der übrigens wirklich großartig ist.
Der ist fantastisch. Ich mochte den auch in Fargo Staffel 2 sehr, sehr gerne.
Ja.
Auch einen Kinofilm mitgespielt in der Zwischenzeit.
Er sieht ein bisschen aus wie ein aus dem Leim gegangener Matt Damon, finde ich.
Ja. Er sah immer ein bisschen wie Matt Damon aus, aber jetzt.
Ja.
Aber er scheint es ja wohl zu fühlen in seiner. Das hat er ja seit ein paar Rollen schon und.
Ja.
Das hat mich aus dem Kontext gerissen, dass der so anders aussah.
Ja.
Der sah auch wirklich deutlich älter aus. Mhm. Siehst du, wenn du vorher den Breaking Bad Recap gesehen hast, den sie da. Mhm, das ist schon immer deutlich
anders. Ja, das war ein bisschen erschreckend. Also ich muss sowieso sagen, dass ich die ersten Minuten ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass ich dachte, hat dieser Recap mich überhaupt erst darauf gebracht, dass ich dachte, verflixt nochmal. So, also gerade so die letzten, also da habe ich ein bisschen schwer getan.
Mhm.
So,
ich finde, der Recap war wichtig, um zu sehen, was Jesse und Walter White eigentlich auch für schlimme, schlimme Dinge angerichtet haben.
Absolut, das stimmt.
Dass man, also wenn man das nicht guckt, dann kommt man, glaube ich, leicht in Versuchung, mit beiden so ein bisschen zu nachsichtig zu sein, weil man es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, was die angerichtet haben. Vor allem bei Walter White, ich hätte, glaube ich, wenn ich den gesehen hätte, dann so ein bisschen Nostalgie empfunden. Mhm. Da kommt ja in der kurzen Rückblende, ist kein Spoiler.
Ja.
Aber nachdem ich dieses Recap gesehen habe, vorher dachte ich so, boah, eklig der Typ. Mhm. Eklig. Und habe das empfunden, was ich nach wie vor empfinden musste. Und er war ja auch unsympathisch in diesem, als sie da am Salatbuffet stehen und der auch irgendwie, weißt du, Jesse hat's geschmeckt, war gute Dinge und er hat so gesagt, ja.
Mach mal was aus deinem Leben, ja.
Ja, genau. Mach das Beste aus deinem Leben.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, es hat auch so ein bisschen sich gezogen, finde ich.
Ja und nein. Aber das muss ich sagen, hat mir aber dann auch gefallen, dass das alles dann so ein bisschen länger gedauert hat.
Ja, dann müsste der Break, dann guckt ihr Better Call Saul an, da dauert auch alles ein bisschen länger.
Okay. Ja, gut, das ist natürlich, das muss ich sowieso tun. Ich mag einfach auch die Spielweise von ihm. Er ist ja wirklich verstorben am Tag, als El Camino auf Netflix rauskam.
Robert Foster,
der Staubsaugermann. Ja, der Staubsaugermann.
Toll, fantastisch.
Fantastisch. Ja.
Ich mochte auch, wie heißt er nochmal? Heißt er, der Schrottwarenhändler? Joe oder so?
Der Welding, der, ich weiß nicht, wie er heißt, nee. Ja. Ja, der ist auch gut.
Der hat mir auch sehr gefallen, tolles Cameo. Ich hab's nur nicht so ganz, also im Prinzip war es eine komische, es gab keine so richtige Handlung, es gab auch keinen Big Bad. Es war, Vince Gilligan hatte selbst gesagt, im Prinzip auch sein schlechtes Gewissen, dass er eigentlich Jesse nicht so richtig sein hat. Also er hat quasi, am Schluss hat man nichts mehr von Jesse mitbekommen, außer dass er da misshandelt wird und Meth gucken muss für die Nazis. Ja. Ging alles nur um Walter und jetzt hat Jesse quasi eigentlich seinen Story-Arc beenden dürfen und es war ein verdienter Abgang für ihn.
Ja.
Aber richtig amüsiert hat es mich nicht. Es war schön, es war nice to visit.
Mhm.
Aber ich bin, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt von Better Call Saul. Ich bin mir nämlich mittlerweile gar nicht sicher, auch nach diesem Breaking Bad Recap. Breaking Bad war schon aufsehenerregender, nur die Action-Set-Pieces. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Better Call Saul nicht eigentlich mittlerweile die bessere Show ist als Breaking Bad.
Ach.
So secretly hat sich das so entwickelt.
Okay.
Aber ja, ich will nicht motzen. Ich will nur noch mal sagen, dass der Showdown, der Shootout, der Standoff,
der
kam ein bisschen aus dem Nichts, oder? Oder sollte der zeigen, dass jetzt bei Jessys jetzt auch
naja, das ist ja sowieso so. Also das, auch das war für mich am Anfang schwer zu fassen, wo Jesse gerade ist, wie fertig ist er. Zum Beispiel, also Skinny Pete und kommen rein, als er die Nacht bei denen geschlafen hat, die erste Nacht, er zieht sofort die Waffe. Und man kriegt so das Gefühl von jemandem, der schnell schießt.
Ja.
So, und dann aber zählt uns halt dieser, vielleicht der stärkste Recap in diesem Film, dass er eben in dem entscheidenden Moment eben nicht schießt, und sondern eher so weinend zusammenbricht. Und bei dem Shootout, aber dann kommt es halt zu diesem Shootout, also zu fassen, ob er jemand ist, der jetzt töten kann oder nicht, oder schießt oder nicht schießt. Oder und
dann schießt er auch so westernartig präzise.
Ja, und dann bekommt er so eine Geste. Naja. Ja, auch interessant, ja. Er macht einen Trick im Grunde genommen. Es hat eine leichte Justified-Qualität, finde ich.
Ja.
Weil er wirklich so einen Trick anwendet.
Ja.
Dann kommt es aber zum zweiten Shootout mit dem Kompagnon von unserem Schrotthändler.
Ja, und da sind
wo sehr, sehr viele Schüsse fallen.
Da treffen sich zwei Blinde dann plötzlich.
Naja, und ich glaube ehrlich gesagt, genauso ist es. Ich glaube, wenn wir zwei jetzt innerhalb auf diese Distanz anfangen würden, in Panik
voneinander zu schießen,
dann würde das genau so aussehen, Bernie.
Ja?
Ja.
Also du fandest es nachvollziehbar.
Ja, absolut. Das fand ich, es hat mir auch gefallen, Dude, you're on fire. Das hat mir gefallen.
Der Ärmel brannte. Ja. Also ich fand's eigentlich auch eine gute Szene. Ich muss nur sagen, bei Breaking Bad hatte ich immer schon, also bei der Breaking Bad der Serie hatte ich gerade in den ersten Staffeln manchmal das Gefühl, okay, hier ist die Serie, ist die Handlung, alles ganz plausibel und kohärent, aber jetzt machen wir was Cooles.
Mhm.
Jetzt machen wir mal was richtig Cooles oder eine richtig fette Einstellung.
Ja, ja.
Das hat mich immer so ein bisschen rausgerissen und so war das auch. Aber es war eigentlich, aber faszinierend und doch irgendwie schön, dass Vince Gilligan sich nicht hat verleiten lassen zu irgendwas Spektakulären, sondern gesagt hat, danke für das Geld, Netflix. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal hier eine gemütliche Doppelfolge Breaking Bad.
Ja, ja.
Für meinen Freund Jesse.
Ja.
Ja. Also trotzdem, man kann es empfehlen, oder? Für Breaking Bad Fans.
Ja, schon. Ach du, für Breaking Bad Fans gucken sich das eh an.
Ja,
warum heißt das ganze Ding El Camino?
Der Wagen? Chevrolet El Camino.
Ja, aber Fußball. Hast du auch gedacht, der spielt noch eine permanentere Rolle?
El Camino ist auch Spanisch für der Weg.
Aha. Das war die Information.
Bernd. Vielleicht, ja. Und es ist wie so ein Western.
Hast du auch gedacht, wer Geld im Camino versteckt?
Nee.
Gut.
Ich fand es ganz gut, dass es so, dass im Prinzip oft so an banalen Dingen gescheitert ist bei Jesse, weil das passt ja gut zu dem Charakter irgendwie so. Ah, oh, jetzt fehlen hier noch 1800 Dollar.
Ja.
Ach scheiße, das, wo ist denn das Geld jetzt? Ach Mist, ich komme hier gar nicht so schnell, so einfach weg. Ach, ich muss die Wagen tauschen.
Ja.
Ist auch nicht so, dass er mit
seinem... Hättest du auch Lust, bei dem Typen einen Staubsauger zu kaufen?
Einen Staubsauger, ja.
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 Ja. Ja. Oder?
Ja, doch, ich würde ihm vertrauen.
Ja, total.
Scheint ein integrer Geschäftsmann zu
sein. Völlig.
Ja. R.I.P. Robert Foster.
Mhm.
Du Rüdiger, was ich gesehen habe gestern noch zufällig.
Na bitte.
Nächstes Thema schon.
Ja, ich bin bereit.
Es gibt zwei neue Bilderbuch-Songs. Ach. Völlig an mir vorbei.
Ach was.
Und zwar ein bisschen Abtempo und zurück zu ganz alter Klasse.
Oh.
Also einer heißt Kitsch.
Mhm.
Da singt er, Refrain ist wirklich gut. Ich war nie rich, aber cool mit Kitsch. Aber cool mit Kitsch. Das finde ich schon mal ein Wahnsinnsrefrain.
Ja, ist gut.
Und dann ein anderer Song heißt Mr. Refrigerator. Was quasi der spirituelle Nachfolger ist von dem Bilderbuch-Song Mr. Supercool.
Mhm.
Aber es ist fantastisch.
Okay.
Funky, funky as fuck, würde ich sagen. Hörst dir mal an, wirklich,
mach
wirklich
toll geworden. Bitte dich.
Gut. Peter Hanke.
Ich habe schon gedacht, du würdest nie fragen.
Ja. Was sagst du?
Zu Peter Hanke?
Ja.
Zu Peter Hanke.
Sag erst, was passiert ist.
Du siehst mich blank.
Ach, du weißt gar nicht, was passiert ist.
Nee.
Es ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Peter Hanke hat einen Preis bekommen.
Ja.
Und jetzt rat mal, welchen?
Den Peter-Hanke-Preis?
Das wäre geil. Den Literatur-Nobelpreis.
Ach was.
Ja.
Ah.
Und viele sagen, zum Beispiel die Taz sagt, es ist eine unzivilisierte Wahl, weil er quasi sehr provokante Aussagen, also er ist ja großer, er hat ja serbische Roots.
Ja.
Und hat sich immer sehr, sehr undifferenziert, sag ich mal vorsichtig, zum Balkankonflikt auch geäußert.
Ich erinnere mich, er wollte sich auch, glaube ich, so als lebendes Schutzbild seiner Zeit zur Verfügung stellen.
Ja, also ich finde, das ist nicht ganz, also ich habe mich damals wirklich näher mit dem Balkankrieg beschäftigt, also nicht damals, aber alles vor ein paar Jahren, viel gelesen und geguckt auch und ja, ich finde es nicht so ganz rechtfertigbar, seine Haltung. Und ich fand ihn, ich habe an der Schule was von ihm gelesen, in der Schule und auch natürlich im Zuge des Germanistikstudiums nochmal mit ihm beschäftigt. Ich fand ihn schon immer sehr überschätzt.
Ich muss
leider sagen, dass ich Peter Hanke überschätze. Und unlustig. Also unlustig, ja, klar.
Auf der Humorseite, finde ich, hat er wenig zu bieten.
Schriftsteller müssen nicht immer lustig sein, aber es kann mal ein bisschen eine Selbstreflexion durchblitzen oder irgendwie so ein, ja.
Sowas. Harald Schmidt hat mal gesagt, Peter Hanke funktioniert auch nur in so einem europäischen, auch im deutschen Kontext, wahrscheinlich auch, also naja gut, auch auf seine Heimat bezogen, aber was wirklich nicht funktioniert, ist Peter Hanke als Urlaubslektüre. Ja, also Peter Hanke am Strand, das am Unterpalmen, keine Chance.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das die Messlatte ist für einen.
Nee, für einen Literaturnobelpreis.
Literaturnobelpreis, aber.
Ja, es kann sein, kann eine sein, finde ich. Muss natürlich nicht. Also, ich weiß auch jetzt gar nicht genau, ich habe die Begründung nicht gelesen.
Aber Literaturnobelpreis ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich hab auch was gelesen.
Ja, bitte.
Ich habe gelesen von Eve Ensler, The Apology. Kennst du eigentlich, Bernie, kennst du die Vagina-Monologe?
Ja, ich weiß, worum es geht, ja.
Genau, und so, das habe ich damals zu seiner Zeit mitgekriegt, habe das aber so irgendwie als...
Ich weiß, worum es geht, ist auch gut bei die Vagina-Monologe.
Ja, ist genau. Aber ich, es gab auch so eine Zeit, wo wahnsinnig viele Kolleginnen, Schauspielkolleginnen, also da, die Vagina-Monologe, das haben viele mal gemacht. Aber ich habe das so ein bisschen abgetan als, weiß ich nicht, ich bekleckere mich jetzt nicht mit Ruhm, aber so als so eine komische Selbstfindung, die ich, also ich, ja, ich hätte, ja, ich jetzt vielleicht hätte ich es mal genauer lesen sollen, egal. Auf jeden Fall hat Eve Ensler ein Buch geschrieben, The Apology, und das ist wirklich ein völlig irres Ding, dieses Buch. Es ist, Eve Ensler ist als, die Autorin ist als Kind von ihrem Vater schwerstens missbraucht worden. So, als Fünfjährige, körperlich, wie aber auch dann vor allen Dingen in den Jahren darauf seelisch, also im Zusammenleben in der Familie, ich weiß nicht, sie ist auf verschiedenen Ebenen extremst missbraucht worden. Und sie hat im Grunde genommen, nachdem jetzt ihr Vater verstorben ist, an dieses Buch geschrieben. Im Grunde genommen hat sie aus der Perspektive ihres Vaters die Entschuldigung geschrieben, aus der Sicht ihres Vaters, die sie gerne von ihrem Vater gehört hätte. Und ihr Vater sozusagen schreibt aus einer Position hinaus heraus, wie so das ja, also aus der Totenwelt, aus dem Limbo oder wie auch immer. Und diese Entschuldigung ist für sie beide befreiend. So, dass sie diese Entschuldigung kriegt und auch für den Vater halt aus diesem Limbo rauszukommen. Und es ist schockierend, es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es ist natürlich aufgrund dessen, was passiert, ich habe das vorher nicht gewusst, wie schlimm es ist, schockierend, aber es ist extrem befreiend. Also ich habe danach noch mit dem Podcast angehört, Eve Ensler ist zu Gast bei Marc Maron. Und wo sie nochmal auf das Thema auch der Entschuldigung angeht und wie wichtig das wäre und wie viele Menschen und wie viele Frauen auch vor allen Dingen auf eine Entschuldigung warten. Es hat sich noch nie jemand so richtig entschuldigt. Das ist wirklich ein tolles Buch.
Nee, bin fasziniert.
Ja.
Vor allem, weil ich bin auch ein Mensch, also mir ist jetzt natürlich nicht so was Schlimmes zugestoßen, für das sich jemand entschuldigen muss, aber ich wäre so schnell versöhnt, wenn sich jemand bei mir entschuldigt. Also es gibt und gab ja auch in Beziehungen auch so Phasen, wo man sich wirklich bis heute noch, also in Erinnerung hat oder so und denkt so, Gott, das ist mir wirklich was Schlimmes. Also da war jemand wirklich fies zu mir und ich bin einfach kein nachtragender Mensch. Also wenn sich jemand für eine schlimme Situation also entschuldigt hat oder so, ich kann so schnell meinen Frieden mit sowas machen. Aber es ist erstaunlich, wie wenig sich Leute entschuldigen. Ob das im Straßenverkehr ist, in Beziehungen und bei sowas Monströsem. Und ich habe auch was dazu beigetragen. Ich habe nämlich vor kurzem einen TED-Talk gesehen mit zwei Menschen Mitte, Ende 30. Er hat sie vergewaltigt vor 15, 18 Jahren irgendwie. Innerhalb von so einer Affäre, also. Und ist dann abgehauen wieder. Ich glaube, er war nur so Gaststudent oder so, oder reisender Student. Und irgendwie haben die aber den Kontakt gehalten, oder nicht gehalten, aber irgendwann aufgenommen und haben sich dann an einem neutralen Ort getroffen, also irgendwo auf der Welt. Und er hat sich entschuldigt bei ihr. Und dann haben die ein Buch zusammengeschrieben und auch einen TED-Talk zusammen gemacht.
Stimmt, davon habe ich gehört.
Und die lesen da viel ab oder haben viel auswendig gelernt, deshalb weiß ich mir nicht genau, wie authentisch das ist, aber es ging mir sehr nahe, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ja, weil mein Reflex ist natürlich schon, hör dir doch diese Entschuldigung gar nicht an, es gibt keine Wiederkehr von so einem Verbrechen, muss man ja sagen.
Ja.
Aber trotzdem merkt man natürlich, für sie war es verdammt wichtig, um ihren Frieden zu machen. Und natürlich ist es dann ihr Prärogativ, ihr Vorrecht, das auch dann einzufordern und damit zu arbeiten.
Nein, es hat auch was mit der Qualität der Entschuldigung zu tun.
Natürlich,
klar. Also du musst mitkriegen, Eve Ensler sagt immer so, you have to go all the way. Du musst, die Entschuldigung muss, naja gut, ich meine, sie schreibt ja diese Entschuldigung selber und deshalb hat sie ja sozusagen auch die Macht darüber, wie tief diese Entschuldigung geht, wie weit ihr Vater sozusagen alles, was passiert ist, aufarbeitet und durchgeht, warum er es getan hat, was ihn dazu gebracht hat, warum er weitergemacht hat, wie er es verändert hat, was ihn so, und dadurch konnte sozusagen diese Katharsis entstehen.
Ja, in der Conclusio bleibt natürlich aber trotzdem, dass er sich nie entschuldigt hat. Das macht das Buch ja, das gibt ja eine extreme Fallhöhe.
Furchtbar. Du vergisst das teilweise als Lesender. Dass du denkst, ach so, du hast ein kurzes Gefühl, wie schön, also so, nicht wie schön, aber so, selber der Befreiung, dass du denkst, okay, es entschuldigt und denkst, nee, er hat es ja nicht, er ist einfach nur gestorben.
Hast du es zu Hause?
Ja, ich habe es zu Hause, ich kann es dir gerne mitbringen.
Ja, das wäre schön.
Aber nicht wieder am Klo lesen.
Entschuldigung. Die Bücher, die ich am Klo lese, sind im besten Zustand.
Das weiß ich doch.
Weil ich sie nicht zum Beispiel mit jetzt ins Fitnesscenter nehme oder in der U-Bahn rumknuddel, kniddel, knaddel, sondern da liegen sie einfach schön.
Auf der Waschmaschine.
Auf der Waschmaschine und bleiben intakt. Gut. Zum Beispiel habe ich Madeleine Albrights Faschismus fertig gelesen.
Ja. Ah, ja.
Und war wirklich sehr angetan jetzt zum Schluss, weil sie sehr humanistisch, sie zum Beispiel zieht sie schon auch sehr über Trump her, aber sie versucht auch zu sehen, was zu finden, wenn er mal was Gutes gemacht hat oder irgendwo sich in der richtigen Sache durchgesetzt hat oder wie sie beschreibt, wie sie zum Beispiel in Pyongyang war, bei Kim Il-sung, glaube ich, war es, oder war es noch Sung, ich weiß es nicht mehr genau. So uneitel erzählt sie auch, nicht so, boah, habe ich was Geiles erlebt, sondern das war wirklich so sachdienlich. Sie erzählt auch oft so, nachdem sie diese ganzen faschistischen und up-and-coming autokratischen Regime in oder kommende Regime vielleicht, also Polen, Urban, Ungarn, Urban, Polen, Kaczynski ein bisschen abarbeitet. Dann kommt sie dann in einen predigerhaften Ton, wo sie über die Ideale Amerikas auch spricht und zum Beispiel auch, wie sie mit ihren Studenten im Kurs das Thema Faschismus, und das ist halt nie so preachy, sondern es ist halt immer so warmherzig an der Hand genommen. Überhaupt auch eine interessante Frau, die sich selbst nicht zu wichtig nimmt, aber irgendwie wirklich hehre Ideale vertritt. Und selbst wenn du nicht mit denen immer einverstanden bist oder im Detail sagst, ja, vielleicht bist du dick aufgetragen oder so, möchtest du dir ihr zuhören. Das Buchlesen ist ein bisschen wie, stelle ich mir vor, wie in einem ihrer Seminare sitzen.
Okay.
Das Faschismus, eine Warnung, ist wirklich ein, man denkt, es ist ein schreckliches Buch. Und natürlich ist es nicht unbedingt leichte Kost, aber es ist ein sehr warmherziges Buch, das glaubt man gar nicht bei dem Titel.
Mhm.
Ich kann es wirklich, ich kann es jetzt nicht leihen, ich habe es dem Gemütsmönch geschenkt.
Okay.
Aber ja, das kannst du nur empfehlen, wirklich.
Cool.
Okay, so, Gotta Hurry Up.
Gotta Hurry Up.
Sopranos Rewatch.
Ich wollte gerade sagen, Benni, hast du eigentlich in letzter Zeit Sopranos geguckt?
Ja.
Folge 5 mittlerweile, oder?
5, ja.
Oh my God.
Die erste richtig große Sopranos.
Wie viele Folgen hatten die erste Staffel eigentlich?
12, 14. 12,
ja, genau.
Die erste große Sopranos-Folge, College.
Es ist noch nicht die, genau, aber ja.
College. Tony Soprano fährt mit Meadow.
Ach doch, ist es schon.
Ja, die sich bei verschiedenen Colleges vorstellt.
Oh.
Lernt aber nebenbei, sieht aber an der Tankstelle nebenbei so einen alten Verräter,
ja,
der ausgepackt hat, der jetzt quasi anonym lebt.
Ja.
Und denkt so, den schnapp ich mir.
Den Freund.
Zweite Handlungsebene ist quasi Carmella, in Fleabag-Terms gesprochen, die den Hot Priest trifft.
Hot Priest.
Und
es erzählt übrigens auch die Phoebe Waller-Bridges, dass sie den Andrew Scott am Set, alle haben ihn nur noch, vor allem, die haben nicht gesagt Hot Priest, sondern Hot Priest. Also das war ein Wort, er war einfach der Hot Priest.
Ich habe bei meinem Lieblingspodcast The Watch auch neulich, hat Chris Ryan Andy Greenwald gefragt, was war denn jetzt wirklich das Geile an Fleabag? Und er so, Hot Priest. Also nee, ich, nein, und der so, nein, ja auch, aber ich meinte eigentlich, dass es so kurz, dass die Folgen so kurz waren und griffig.
Ja.
Aber es war, wie ist der Pistole geschossen? Hot Priest.
Hot Priest.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist eine tolle Folge.
Ja.
Da ist jetzt alles, also die erntet natürlich auch ein bisschen die Früchte von dem, was wir kennengelernt haben in den letzten 4 Folgen, aber das ist die erste super kohärente, super wichtige Folge und die erste, wo man wirklich eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, sagt, Tony ist längst auf dem Weg ohne Wiederkehr.
Ja.
Obwohl man die nächsten 5 Staffeln damit verbringt, zu denken, ach, der ist vielleicht doch ganz in Ordnung.
Richtig. Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr deutlich daran, wie, also, meine Frau und ich, also, wir haben das halt zusammen geguckt, so dachten, genau diesen Moment hatten, dass wir dachten, okay, also, unterschätzt den Tony nicht.
Meadow und er haben ja so ein Heart-to-Heart, so ein Gespräch, Tochter-Vater-Gespräch, wirklich sehr ehrlich.
Gemeinsam im Auto, ne?
Und Tony auch zugibt, dass er irgendwie so illegale Geschäftsquellen hat, also Einnahmequellen. Und dann redet er war auch kurz im College, 1,5 Semester oder so. Und er sagt so, hat sich nichts interessiert. Sie sagt so, hat dich nichts interessiert, Papa. Und er so, doch, History. Dann sagt er was ganz Lustiges, zählt er so auf. Napoleon, Roman Empire, Potsdam Conference. Und dann sagt sie so, what's the Potsdam Conference? Und er so, Potsdam it if I know now.
Toll.
Ja. Und sie fordert natürlich Ehrlichkeit von ihm ein.
Ja.
Und er gibt ja diese Ehrlichkeit auch zum Teil. Und man denkt, Mensch, also das ist wirklich, da ist ein Band zwischen denen.
Mhm.
Aber gleichzeitig ist Tony eigentlich so weit in seiner Mobster-Philosophie und auch, dass er tatsächlich diesen Plan weiter verfolgt, diesen Typen umzulegen, und zwar eigenhändig. Und es ist so lustig, weil am Telefon, Christopher, es regnet immer in New Jersey. Und jedes Mal, wenn er mit Christopher telefoniert, über ein Münztelefonat, muss Christopher in Regen und regt sich erstmal über den Regen auf. Mhm. Christopher ist echt so auch so ein
ja, hat sich nochmal sehr entwickelt auch dann später. Aber ja.
Christopher, man kann dem auch, das ist, weißt du, wenn du so einen Mitarbeiter hast, zu dem kannst du nichts sagen, ohne dass er motzt.
Ja,
so einer ist Christopher. Auf jeden Fall sagt Tony, nee, er musst du selbst erledigen. Und er folgt dann dem Typen und bringt ihn auch irgendwann um, während Meadow irgendwas anderes macht. Während Meadow stellt sich gerade am College vor.
Mhm.
Und es ist so krass, weil der Typ hatte eigentlich ihn verschont, auch weil er ihn mit seiner Tochter gesehen hat.
Er hatte Gelegenheit. Ne? Der hat ihn richtig im Fadenkreuz gehabt. Genau. Ne?
Aber Tony wie ein Raubtier, also wirklich mit absolutem Vorsatz und fast genüsslich stranguliert den. Und Alan Sepinwall schreibt in seinem Essay damals, aber auch jetzt, was ja noch mal in Buchform gibt, es hatte seismische Folgen für die TV-Landschaft, weil das hat man nicht gekannt, dass der jetzt im Zeitalter von Breaking Bad oder post Breaking Bad, das ist ja nichts Überraschendes mehr, aber dass ein Protagonist, ein Ausgewiesener,
ja,
so selber zur Hand geht und auch so genüsslich und so lang. Die Szene dauert ja wirklich, ist ja wirklich relativ lang und quälend. Das war was Neues für die TV-Landschaft. Und diese Szene ist ja das, was wir quasi auch bis zum Schluss eigentlich immer verfolgen, nämlich dieses Doppelleben von Tony Soprano. In dem einen ist er eigentlich längst auf der anderen Seite moralisch gesehen und auf der anderen ist er Familienmensch und du willst eigentlich immer noch, dass er irgendeinen Weg zur Wiederkehr, zur Umkehr findet. Ja. Gibt es auch das schöne Hawthorne-Zitat, was er dann an der Uni-Tafel sieht, wo Meadow sich vorstellt: No man can wear one face to himself and another to the multitude without finally getting bewildered as to which may be the true. Sopranos in a nutshell.
Wow.
Und es ist auch nochmal sehr schwer zu sehen, wie auch Carmella die Realität ausblendet, weil sie hat diesen Priester. Es gibt eine Sexy Time Communion, also sie verleiht ihr quasi die Hostie und den Priester.
Man sagen muss, dass der Priest wirklich alles andere als ein Hot Priest ist.
Ja, er ist nicht so hot.
Der ist schon ziemlich weich gespült. Er ist natürlich irgendwie jung und sieht natürlich immer ganz gut aus, ja, aber eigentlich.
Soft Priest.
Ja, Soft Priest.
Ja, aber da ist auf jeden Fall Sexy Time is on. Also da knistert schon fast. Ich weiß nicht, ob man das noch sagt, es knistert. Okay. Aber Carmella beklagt.
Ich behaupte das einfach gar nicht. Also einfach.
Sie beklagt natürlich schon, my husband did horrible things. Aber worauf es immer wieder rausläuft, obwohl sie gesteht, sie wollte Geld und wollte Wohl haben, am meisten regt sie doch immer auf, dass er fremd geht.
Ja.
Also sie bleibt so sein Ermöglicher.
Naja.
Auch in dieser Situation der Beichte und der Reue.
Und das ist ja der Punkt. Carmella und auch Meadow, und das finde ich, kommt in dieser Folge auch raus, finden ihn ja auch dafür cool.
Ja.
Ich finde, ist, auch wenn man es später weiß, Meadow kommt schon klar damit, dass ihr Vater das ist und so ist. Also es ist so.
Es gibt eine Szene, wo Tony Dreck an den Füßen hat, ne, und einfach seine Hände bluten und dann einfach die Story nicht mehr aufrecht erhaltbar ist, dass er eigentlich nur im Restaurant war und seine Uhr vergessen hat. Und Meadow merkt halt, der lügt sie jetzt an und der hat sicher was Schlimmes gemacht, aber dann seufzt sie so und lässt es gut sein und sagt, I love you, Dad. Und so schön das oder so versöhnlich das klingt, aber auch damit wird sie zu einer der vielen Ermöglicher von der Monstrosität, die auch in Tony Soprano steckt. Okay, gut. Toll. Na schauen, wie es weitergeht nächste Woche. Ich weiß es immer gar nicht. Ich bin selbst überrascht.
Die Folge ist so gut und schon so, die war mir schon so ans Herz gewachsen damals, dass ich wirklich überrascht bin, dass es so relativ früh vorkommt.
Die ist so fertig.
Ich hätte die viel später verortet.
Das Sopranos schon so komplett, finde ich. So fertig, so formvollendet in Folge 5 schon, muss man nicht sagen. Okay, gut. We gotta get out of here. Deshalb ganz kurz. Fußball?
Ja.
Ich habe Downbreak Frauen, soll ich mal?
Bitte.
Der ist ein bisschen biblisch.
Ach so, ein bisschen biblisch. Na gut, dann mach mal.
Duisburg hindert Leverkusen mit 2:1 an der tabellarischen Wiederauferstehung. Der SC Sand steinigt Frankfurt mit 3:0.
Mhm.
Jena lässt alle Hoffnung fahren. Verliert 1:7 zu Hause gegen Essen.
Hey, hey.
Potsdam und Freiburg vertreiben mit diesem großartigen Spiel die Philister, aka Zweifler am Frauenfußball, aus dem Tempel.
Sehr gut.
4:5 geht's aus. In der 92. Minute schießt Freiburg noch ein Törchen. Hoffenheim nimmt den Bayern mit 1:0 die Beichte ab. Die Beichte darüber, dass sie eben doch nicht so gut sind wie der VfL Wolfsburg, der auswärts die Kölner mit 5:0 ins Fegefeuer schickt.
Mhm.
Ja.
Cool.
Jetzt kommst du.
Hast du was gesehen davon? Es ist.
Ich habe Berichte gelesen.
Berichte?
Also, es gab nur einen Bericht, nämlich den vom Freiburg-Potsdam-Spiel, den habe ich gelesen.
Okay, ja, den habe ich auch gelesen. Und The Zone ist nix, ne?
Nein.
Furchtbar.
Nein, geht gar nichts. Liebe Zonies, so geht's nicht.
Mm.
Hast du ein Länderspiel gesehen?
Ich habe gestern mal so 20 Minuten geguckt.
Und? War ich nicht.
Irgendwann tell me. Naja, ich habe das Rot von für Emre Can noch mitgekriegt, das man wohl, glaube ich, auch so hat geben müssen.
Ist nur gelesen.
Bin aber trotzdem nicht dann Richtung selber Bett beziehungsweise Richtung ins Bett bringen und auch Enid Blyton, da könnte ich auch noch was zu sagen. Ich habe meinem Sohn noch Enid Blyton vorgelesen, die Insel der Abenteuer, gelesen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt trotzdem noch was anbrennt jetzt für die deutsche Nationalmannschaft.
Hm. Ja, das hatte ich per se nicht.
Nö.
Okay, du, wir müssen aufhören.
Wirklich?
Du bist zum Arzt.
Ach, du musst zum Arzt, alles klar.
Die Folge noch hochladen vorher.
Verstehe, gut. Also Enid Blyton, noch kurz zu sagen, ist sehr schlecht gealtert. Also Die Jungs machen die tollen Sachen, die Mädchen kümmern sich um den Haushalt und schwarzen Männern kann man nicht wirklich trauen. Ja.
Das der muss Hund, man sagen. Der Hund macht eigentlich auch tollere Sachen als die Mädchen. Ach, du bist gar nicht Fünf Freunde.
Ich bin nicht bei Fünf Freunde. Ich bin bei der, die hat weit über 300 Bücher veröffentlicht. Und beim nächsten Mal reden wir, weil wir jetzt heute nicht mehr dazu kommen und nächstes Mal ist auch wieder Fußball, über das über ein sehr schönes Nagelsmann-Interview, das einer unserer Hörer geführt hat. Das haben wir letztes Mal vergessen.
Achso, ja, bitte mach doch noch. Die fünf Minuten haben
wir. Nee, es dauert noch, naja.
Dauert länger.
Nee, ja.
Okay, also, nee, weiß ich nicht.
Es gibt, das Interview hat jetzt auch mehrere Teile. Den zweiten Teil habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber was auf jeden Fall, um das kurz zu sagen, sozusagen als Teaser fürs nächste Mal, der Nagelsmann ist wirklich ein spezieller Vogel. Er ist wirklich ein spezieller Vogel. Auch die Mannschaft, seine Mannschaft ist Teil der Gesellschaft, das muss man mal sagen, Bernie. Und Handystrahlung findet er auch ein Problem. Und er war jetzt, seitdem er in Leipzig Trainer ist, erst zweimal in der Stadt, Bernie. Und er will mit Mitte 40 in Rente gehen. Und BWL wollte er nicht studieren, weil er am Ende nicht in der Position sein will, dass er mal Familienväter feuern will. Also der macht sich schon besondere Gedanken, der Nagelsmann, und beim nächsten Mal mehr.
Okay, Nagelsmann Special nächste Woche.
Genau.
Alles klar. Bis dahin, liked uns.
Liebt uns.
Und kommt am Samstag 19:30 in die Distel zu Rüdiger Rudolfs
Kabarett
der Comedians.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast. Das ist der Brennerpass, hier auf der Rüdiger. Das ist der Brennerpass, hier auf der Rüdiger.